wie ist denn die Situation von Minderheiten in der Ukraine jetzt nach Kriegsausbruch?
Also die CARE-Umfrage hat gezeigt, dass viele Menschen, die einer Minderheit angehören, sich auch jetzt gerade in der Kriegssituation sehr alleine gelassen fühlen. Es gibt rund 130 ethnische Gruppen in der Ukraine und zum Beispiel gehören 400.000 Menschen alleine der Roma-Gemeinde an. Das ist eine sehr große Gruppe in der ukrainischen Bevölkerung und die Roma haben, diejenigen, die wir befragt haben, haben CARE ganz klar gesagt, dass die an vielen Stellen einfach ja Probleme haben, dass ganz konkret Zugang zu Informationen, wo bekomme ich Hilfe, aber auch die Ablehnung zum Beispiel bei Unterkünften. Am Telefon wurde noch gesagt, kommen Sie vorbei mit Ihrer Familie und als man dann vor der Tür stand, wurde gesagt, nee, wir haben doch keinen Platz. Da schwingt natürlich eine Diskriminierung mit, die es auch schon vorher gab. Und ein großes Problem gerade der Roma-Gemeinde ist auch, dass sehr viele Menschen gar keine Papiere haben und entsprechend Frauen mit ihren Kindern gar nicht das Land verlassen konnten und ausreisen konnten.
Also ohne Papiere kann man nicht ausreisen. Wie geht's dann in den Flüchtlingsunterkünften weiter, wenn es dann doch gelingen sollte?
Dann ist das nächste Problem gerade für Minderheiten, also zum einen ethnische Minderheiten, aber auch Menschen, die zum Beispiel körperliche Einschränkungen haben. Wie komme ich an Geld? Wie komme ich an einen Job? Wer nimmt mich mit dem, was ich kann oder mit dem sozusagen, wie ich aussehe, wie ich hier wahrgenommen werde? Das ist gerade in den Regionen der Ukraine, wo es keine akuten Kampfhandlungen gibt, wo sehr viele Menschen hingeflohen sind, natürlich Mangelware, also Jobs. Über 40% der kleineren Geschäfte sind inzwischen geschlossen. Die Wirtschaft liegt am Boden. Es ist einfach extrem schwierig, ein Einkommen zu verdienen und sich zu versorgen und seine Familie. Und das betrifft Minderheiten dann in so einer Situation immer noch mal wesentlich heftiger als die Mehrheitsgesellschaft.
Es gibt also doch noch Abstufungen im Leid in gewisser Weise. Wie schauen denn integrative und diskriminierungsfreie Notunterkünfte aus? Wie können die denn hergestellt werden, damit in diesen Notunterkünften sowohl der Informationsfluss als auch das Sicherheitsgefühl für alle hergestellt wird?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also da gibt es natürlich auf dem Papier viele Ideen, wie man das dann in der Umsetzung macht. Das ist immer so ein bisschen auch kontextspezifisch, aber grundsätzlich kann man sagen, eine Unterkunft, die für alle Menschen und alle Gruppen sicher ist, ist zum einen erstmal nach Geschlecht getrennt. Das heißt, dass Männer und Frauen nicht zusammen in einem Raum schlafen, dass es auch Waschmöglichkeiten und Toiletten gibt, die eben getrennt sind und dass da schon mal so eine grundsätzliche Sicherheit gibt. Daneben sollten eben besonders vulnerable Gruppen, also Minderheiten, die offensichtlich diskriminiert werden, Menschen mit körperlicher Behinderung, Menschen aus der LGBTQI-Plus-Community, die sollten nochmal auch separat untergebracht werden. Es gibt dann natürlich auch Unterkünfte oder Initiativen, die sich gerade an solche Personengruppen richten, wo dann nochmal so ganz klar ist, das ist hier ein Safe Space eben für Menschen mit diesen Merkmalen, um dann auch sicherzustellen, dass sie die entsprechende Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Klar ist aber natürlich auch, in so einer Krise erstmal herrscht Chaos, erstmal fliehen alle, unabhängig davon, welche Merkmale sie vielleicht haben. Und dann muss es sich erstmal alles ein bisschen setzen und dann müssen humanitäre Helferteams eben auch schauen, okay, wie kann ich sicherstellen, dass jetzt hier alle Menschen auch wirklich körperlich und seelisch unversehrt bleiben, während sie in dieser Unterkunft sind.
Es gibt ja auch Diskriminierung gegen beispielsweise Roma auch in Deutschland. Wie kann da schon informiert werden oder wie kann jetzt schon vorgearbeitet werden, dass diese Diskriminierung für weitere Fluchtbewegungen nicht weitergeht?
Ja, Antidiskriminierungsarbeit ist natürlich sehr komplex und man kann jetzt auch nicht in wenigen Wochen jahrzehntelange Ausgrenzung sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern wieder gut machen. Also CARE arbeitet seit vielen Jahren zum Beispiel auch auf dem Balkan zur Integration von Roma und anderen Minderheiten und da sieht man schon so als Ergebnis, steter Tropfen hüllt den Stein und eben auch die Begegnung zwischen Minderheits- und Mehrheitsgesellschaft in Anführungsstrichen hilft auch Vorurteile abzubauen. Ganz konkret in Deutschland hilft natürlich die Information darüber, wer aus der Ukraine flieht und dass eben Menschen mit allen Merkmalen, unabhängig davon, wie sie aussehen und vielleicht wahrgenommen werden, hilfsbedürftig sind. Und ich denke, dass da auch die Medien natürlich eine wichtige Rolle spielen können, um so ein bisschen aufzuklären und davor zu schützen, dass eben so eine Diskriminierung dann hier auch weiter fortgeführt wird.
Sie haben in Ihrer Analyse mit vielen Menschen in 19 Regionen gesprochen in der Ukraine. Das war Anfang April. Wie war denn die Stimmung da? Wir haben, einerseits ist ja Krieg und gleichzeitig verbreitet ja Selenskyj und auch die ukrainische Regierung immer wieder diesen wehrhaften Geist, den sie nach außen tragen. praktisch ein neues Nationalgefühl. Kommt das auch bei den Minderheiten an oder fühlen die sich einfach von allen Seiten bedrängt?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen an dem Charakter oder vielleicht auch der Situation, in der man die Menschen kontaktiert hat und in der die Interviews geführt wurden. Also grundsätzlich waren alle Personen, die wir befragt haben, einem großen Stress ausgesetzt. Auch das Thema mentale Gesundheit betrifft viele. Also mehr als die Hälfte der Befragten haben gesagt, dass es ihnen psychisch seit Beginn des Krieges sehr, sehr schlecht geht. Aber klar, natürlich haben auch Menschen sich positiv geäußert und gesagt, wir sind der Meinung, dass wir das schaffen als Ukraine und so ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl, was sich aufgebaut hat, Nachbarschaftshilfe und so weiter, das kam schon auch raus. Wir haben aber natürlich nicht gezielt gefragt nach Meinungen zum Fortschritt des Krieges oder Ähnliches, weil das diese Untersuchung von CARE ja eine rein humanitäre war und ist. Und für uns als CARE ist es dann eben auch wichtig, da die Grenze zu ziehen. Wir interessieren uns dafür, was der humanitäre Bedarf ist und wie man besser helfen kann. Und andere Themen überlassen wir dann anderen Akteuren.
Dann lassen Sie uns auch zum Schluss auf den humanitären Bedarf blicken. Wir haben es vorhin schon mal kurz gesagt, es wird immer über Panzer und über Waffen geredet. Humanitäre Hilfe war am Anfang, es gab diese großen Sachspenden und seitdem liest man immer wieder häufiger, dass Leute jetzt Geld für Waffen spenden an die ukrainische Regierung selbstständig oder diese Waffenlieferung einfach massiv fordern. Die humanitäre Hilfe ist darüber hinaus etwas in den Hintergrund geraten. Was fehlt da, wo mangelt es da aktuell am meisten und an wen wendet man sich da?
Also man muss erstmal feststellen, und ich finde das auch wichtig zu sagen, dass gerade die deutsche Bevölkerung extrem großzügig war und ist in Reaktion auf die Ukraine-Krise. Die meisten Hilfsorganisationen, die vor Ort tätig sind, haben sehr, sehr viele Spenden erhalten und tun das auch noch und sehr, sehr viel Verständnis auch von Menschen, die sagen, vertrauen euch das Geld an und wissen, dass ihr damit gute Dinge leistet und wollen auch lieber Geld spenden, als jetzt zum Beispiel selber an die Grenze fahren und helfen. Das ist natürlich, je länger so eine Krise andauert, ein bisschen schwieriger wird, wenn sich dann Freiwillige und Professionelle auf den Füßen stehen, um es mal platt zu sagen. Also grundsätzlich gibt es einen großen Bedarf, aber auch sehr viel, eine sehr hohe Spendenbereitschaft und die Gelder werden auch dringend benötigt. Vor allen Dingen deswegen, weil wir im Moment noch überhaupt nicht absehen können, wann das zu Ende ist. Bei einer Naturkatastrophe kann man den Bedarf relativ schnell abschätzen, weil man die Schäden sieht und dann nach ein paar Wochen ungefähr weiß, ja, wie lange die Menschen noch in Notunterkünften sind und wann man mit dem Wiederaufbau beginnen kann und wann man sich dann zurückziehen kann. In der Ukraine ändern sich die Fronten aktuell jeden Tag. Das heißt, Hilfsorganisationen wie CARE müssen sehr agil sein. Wir müssen entscheiden, wo wir helfen, wo sich auch vielleicht Menschen auf der Flucht hinbewegen. Das ändert sich auch. Was brauchen sie vor Ort? Gibt es Märkte? Brauchen sie nur Bargeld oder gibt es keine Märkte mehr und sie brauchen Hilfsgüter? Das ist logistisch nochmal eine andere Spannbreite, kostet auch nochmal mehr Geld. Also es ist eine sehr, sehr, sagen wir mal, dynamische Situation und allein deswegen ist natürlich weiterhin Geld auch notwendig und das wird man auch immerhin weiter von Organisationen hören, dass das Geld notwendig bleiben wird. Wichtig ist aber auch, und ich denke, da ist CARE nicht die einzige Organisation, die darauf hinweist, die Folgen dieses Krieges auf die globale Ernährungssicherheit gerade, die sind jetzt schon dramatisch. Also wir sehen das in anderen Ländern, in denen wir humanitäre Hilfe leisten, im Osten Afrikas, im Sudan, aber auch im Mittleren Osten, dass da die Nahrungsmittelpreise so rapide ansteigen, weil eben Weizen und andere Exporte aus Russland und der Ukraine fehlen, dass wir im Grunde vor einer globalen Hungerkrise stehen. Und auch dafür werden Gelder nötig und wir gucken sehr genau hin als CARE und auch als humanitäre Community sozusagen der NGOs, wo geben Regierungen jetzt ihre Gelder hin und nehmen sie dafür an anderer Stelle Gelder weg, weil das ist ein ganz klarer Appell von uns zu sagen, Gelder für die Ukraine ja, aber nicht auf Kosten zum Beispiel der geplanten Hilfe für Somalia, die Sahelzone oder den Mittleren Osten, wo die Menschen ansonsten wirklich auch von massivem Hunger bedroht sein werden.